Der Iran, ein Name, der wohl eine Menge Fantasien weckt. Für die einen ist die Islamische Republik so eine Art Höhle der bösen Mullahs und des Irren von Teheran, der möglicherweise in das Präsidentschaftsamt zurückkehrt. Für die anderen ist der Iran ein Hoffnungsträger einer multipolaren Welt, ein Gegenpol gegen die von den USA gesteuerte globale Herrschaft. Und für manche ist er vielleicht immer noch das mystische Märchenreich von Kaiserin Soraya. Aber was ist der Iran tatsächlich? Innenpolitisch, außenpolitisch und vor allem in der Zukunft? Warum ist das Land wichtig für uns? Nicht nur ökonomisch als Handelspartner, sondern auch als politischer Faktor in dieser aus dem Fugen geratenen Erde. Das möchte ich besprechen mit einem Mann, der seit vielen Jahren deutsche Firmen berät, die im Iran tätig ist, Shakib Mohammed Gu. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns sind, hier bei Berlin Mitte auf 1. Bleiben wir gleich mal bei der Frage aus der Anmoderation. Warum ist der Iran für uns wichtig?
Ja, zunächst einmal vielen Dank für Ihre Einladung. Ja, der Iran ist eines der bedeutendsten Länder der Welt. Warum? Weil es in einer Region liegt, die von geopolitischer Bedeutung ist. Der Iran selbst grenzt direkt oder indirekt an 12 Ländern. Und wenn man allein die Bevölkerung, die sozusagen von Iran umgeben ist, inklusive der Bevölkerung, die in Iran lebt, zusammenfasst, dann sprechen wir von 700 Millionen Menschen. Und natürlich ist die Wirtschaftskraft in dieser Region auch immens. Wir sprechen von 4,5 Billionen US-Dollar Wirtschaftskraft in der genannten Region. Und nicht zu vergessen natürlich die Rohstoffe. 40% der Erdölreserven und 60% der Erdgasreserven liegen in dieser Region. Aber zwischen dem Kaspischen Meer und dem Persischen Golf ist es natürlich auch eines der bedeutendsten Handelsrouten der Welt. Das heißt, wenn man Waren von Ost nach West bringen will und von Ost, wir beginnen bei China und enden dann in Europa, müsste man immer diese Region überqueren. Und der Iran ist ja in den letzten, kann man sagen, 120 Jahren, 100, 120 Jahren ja schon zu einer Regionalmacht herangewachsen und einige Experten sehen das Land ja auch schon als in einer Phase des Übertritts zur Weltmacht. Das hat man ja natürlich dann auch gesehen in dem Konflikt, der derzeit mit Israel abläuft.
Das waren jetzt schon politische Themen, die wir kurz angerissen haben. Bevor wir dahin kommen, lassen Sie uns noch etwas bei der Wirtschaft bleiben, denn Sie beraten seit Jahren deutsche Firmen, die im Iran tätig sein wollen. Das ist ja gar nicht so einfach. Es gibt amerikanische Sanktionen, die besagen, deutsche Firmen können in den Iran gehen, aber dann sind sie vom amerikanischen Markt ausgeschlossen und der ist auch relativ groß. Wie entscheidend ist der Iran heute eigentlich noch als Handelspartner und können deutsche Firmen dort einfach überhaupt tätig sein?
Also wie gesagt, das Potenzial ist immens und der Iran ist allein schon durch die geografische Nähe zu Europa, müsste es der natürliche Partner des Westens sein und Europas vor allem. Aber natürlich durch diese politischen Auseinandersetzungen, die es seit den 70er Jahren und nicht unbedingt seit dem Ende der 70er Jahren und der Revolution mit den USA gibt, ist es so, dass die USA immer wieder sozusagen versuchen, die Beziehungen, die sich immer wieder verbessern, sozusagen sich nicht entfalten zu lassen. Und Sie sprechen das richtig an. Es gab viele Ansätze, immer wieder die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen dem Iran und dem Westen und vor allem Deutschland und Österreich wieder aufbauen zu lassen. Es gab sehr viel politischen Willen auch auf beiden Seiten, das zu tun, aber ist immer wieder aufgrund des Drucks der USA gescheitert. Und für ein, sage ich mal, für ein Unternehmen, für einen Mittelstand, für Kleinunternehmen oder auch sogar für große Aktiengesellschaften ist das sehr risikobehaftet, derzeit mit Iran auf transparentem Weg eine Beziehung einzugehen. Transparent heißt also, dass man wirklich auch nach außen in seinem Portfolio zeigt, ja, ich betreibe auch Handel mit dem Iran, weil sofort kommt man dann in den Fokus der amerikanischen Behörden, wird dann sanktioniert, Vermögen werden eingefroren und bis hin, dass man bei Einreise von Management in die USA befragt wird, warum man eigentlich ja noch mit den USA Handel betreiben möchte, wenn man sich denn mit einem Feind der USA abgibt.
Welche Konsequenzen hat das eigentlich für die Iraner? Ich nehme mal ein Beispiel, die iranische Luftflotte. Das hat ja auch etwas mit den Hubschraubern zu tun, aber bleiben wir mal bei der zivilen Luftflotte. Weil die letzte, die noch die Boeing 727 aus den 60er Jahren eingesetzt hat, weil man keine Ersatzteile, keine neuen Maschinen kaufen kann. Das kann lebensgefährlich sein und ist es auch manchmal. Also was bedeuten konkret diese Sanktionen für das Leben dieser vielen Menschen dort?
Das ist durchaus ein Thema, was ja wie immer etwas Positives hat, aber auch etwas Negatives. Die negativen Auswirkungen sind, man kann nicht einfach so in einen Laden und dieses Ersatzteil bestellen oder anrufen bei einem Hersteller, bei einem Zulieferer im Westen und diese Teile bestellen. Das heißt, die Kosten für die Beschaffung sind höher, weil man diese Waren sozusagen über Umwege beschaffen muss mit Zwischenhändlern. Auf der anderen Seite hat es dazu geführt, dass das Land auch technisch autark wird. Das heißt, man muss dann versuchen, die Teile über ihre Lebensdauer hinaus zu strecken, indem man die Wartungen erhöht, aber auch indem man versucht, Ersatzteile, die einfach nicht zu beschaffen sind, selbst herstellt durch Reverse Engineering. Das heißt, man schaut sich einfach die Technik an und versucht, sich das selbst beizubringen.
Haben die Chinesen so gemacht und sind damit groß geworden.
Absolut richtig. Haben die Chinesen gemacht, die Koreaner gemacht. Und der Iran ist halt gezwungen worden, in den letzten 40 Jahren genau das zu machen. Und das hat ja dann dazu geführt, dass das Raketenprogramm so weit fortgeschritten ist. Und in der heutigen Welt vielleicht gibt es 3-4 andere Länder, die in einigen Nischen überhaupt diese Technologien haben, die man erst gelernt hat durch Reverse Engineering, durch die Not, dass man sich das beschaffen muss, was man einfach nicht bekommt durch Geld.
Der Iran, Sie hatten es angesprochen, ist reich an Rohstoffen, Erdöl vor allem. Und es gab immer die Debatte innerhalb des Irans, aber auch mit seinen aktuellen Partnern, der Entdollarisierung. Das heißt, diese Rohstoffe nicht mehr für den Dollar zu verkaufen, sondern für die Landeswährung oder vielleicht auch einer theoretischen neuen BRICS-Währung. Also BRICS ist das Wirtschaftsbündnis von Russland, China, unter anderem auch dem Iran. Wie weit sind diese Pläne gediehen? Hat der Iran sich entfernt aus dem System des Dollars?
Es ist, man muss da auch ehrlich bleiben, solange es den Petrodollar gibt, werden die Bestrebungen dahin, dass man sich vom Petrodollar löst, teuer sein. Und es gibt viel Try and Error, wie man dann so sagt. Klar, diese Ansätze gibt es, das heißt im bilateralen Handel zum Beispiel zu Russland oder zu Indien, muss man gucken, was bekomme ich in Gegenleistung zu das, was ich dir gebe. Und namentlich vielleicht Rohstoffe, aber auch der Iran exportiert ja auch schon Technologie, Maschinen, aber auch landwirtschaftliche Produkte. Und man muss dann immer sehen, was kann ich dann im Gegenzug bekommen. Es gab gute Ansätze, es gab auch Erfolge, es gab aber auch Sachen, die man erst rausgekriegt hat, wenn man mit dieser Situation konfrontiert war. Zum Beispiel, wenn man mit Indien Handel betreibt und Rohstoffe dahin exportiert, was kann man denn im Gegenzug aus Indien importieren, was man benötigt? Natürlich wäre das zum Beispiel Reis und so weiter, aber irgendwann kommt dann ein Überschuss. Das heißt, das, was man gibt, kann man gar nicht mehr einkaufen im Gegenzug. Das sind derzeit die Herausforderungen in diesem bilateralen Tauschhandel, der in den jeweiligen Währungen der zwei Länder passieren. Aber die Bestrebungen wird es weiterhin geben und wie man ja auch schon merkt, wird die Vorherrschaft einer globalen Währung nicht mehr so der Fall sein in den nächsten 20, 30 Jahren.
Thema Vorherrschaft ist ein guter Anlass, um in die Politik, insbesondere in die Geopolitik zu schauen und natürlich auch in den Iran, was sich innenpolitisch nach dem Tod des dortigen Präsidenten ereignen wird. Bald sind Wahlen und werden sie möglicherweise auch zu einer politischen Neuordnung insgesamt führen. Aber erlauben Sie mir, geschichtlich einzusteigen, weil ich denke, dass ein Blick auf die Geschichte des Iran möglicherweise sehr viel über seine Gegenwart und über seine Mentalität aussagt. Wenn wir uns den Iran im 20. Jahrhundert ansehen, das Land war während des Zweiten Weltkriegs besetzt von den Briten und von den Sowjets. In den 50er Jahren wurde eine iranische Regierung gestürzt, weil sie zuvor die Ölindustrie verstaatlicht hatte. Und seit 1979 ist der Iran eine Art Erzfeind der USA. Also es ist ein Land, das eigentlich ständig unter dem Druck des Westens lebt, leben muss. Wie sehr hat diese Geschichte die Iraner geprägt und wie wichtig ist das für das Verständnis der heutigen iranischen Politik?
Sie haben es wunderbar zusammengefasst in wenigen Sätzen und das ist genau das Entscheidende, was wie so eine rote Linie zwischen den Beziehungen des Iran mit der westlichen Gemeinschaft sozusagen sich zeigt. Der Einfluss oder sagen wir die Auswirkungen der Geschichte sind natürlich immens. Es begann mit dem Fund natürlich, oder wenn man sozusagen als einen der Meilensteine in dieser Beziehung die Entdeckung des Öls in Iran sieht, und das war ja damals mit der Anglo-Persian Oil Company der Briten. Die haben das Öl gefunden und haben gesagt, ihr bekommt quasi nichts, weil wir haben uns um die Förderung gekümmert und haben vielleicht ein paar hundert Leute oder am Ende vielleicht ein paar tausend Leute entlohnt dafür, dass sie geholfen haben, das Öl zu fördern. Das hat natürlich innerhalb kürzester Zeit innerhalb der Bevölkerung, aber auch innerhalb der Elite zu der Frage geführt, warum stürzen wir uns in einer technischen Abhängigkeit zu einem Land, was uns nicht gerecht entlohnt. Und das hatte ja dann zur Folge, dass dann 40, 50 Jahre später das Öl sozusagen verstaatlicht wurde durch Mossadegh. Und das war auch wieder ein Meilenstein, weil dadurch wurde aus einer Willkürherrschaft, sage ich mal, von eingesetzten Vertretern des Westens in Iran, die deren Interessen sozusagen ausführen sollten, hat dazu geführt, dass der Parlamentarismus gestärkt wird, weil dadurch erst, sage ich mal, Bestrebungen stattgefunden haben, um die Bevölkerung aufzuklären, warum es wichtig ist, etwas, was im eigenen Staatsgebiet ist, zu verstaatlichen. Und das sind auch Lehren eigentlich, die jedes Land für sich ziehen kann. Geld sind am Ende ganz salopp gesagt, sind Papierschnitzel, die irgendein Land druckt und dir zur Verfügung stellt, um aber deine Schätze rauszubringen und sie sozusagen aufzuwerten. Und Rohöl zu verkaufen, bringt einem Land wenig bis nichts. Man sieht es ja auch in den Ländern, die auch am Persischen Golf sind, außer dass die irgendwelche Gebäude bauen und Wolkenkratzer, ist in ihrer, sag ich mal, in ihrem technischen Fortschritt nichts investiert worden, um ihre eigenen Rohstoffe dementsprechend aufzuwerten und für ein Vielfaches dessen zu verkaufen, was eigentlich möglich wäre. Und dieser Prozess hat aber im Iran schon sehr früh stattgefunden, hat natürlich zu Konflikten geführt und bis heute sagt man ja auch, all die politischen Akteure, die letztendlich gestürzt worden sind oder durch Intrigen und durch Unruhen ihr Amt abgeben mussten, sind durch Ölkartelle, durch die Geldgeber im Westen größtenteils sozusagen angefeindet worden. Und das sind die Hintergründe. Wir können natürlich im Detail dann auf die einzelnen Konflikte eingehen, aber ganz grob gesagt ist es die Situation, was sich bis heute auch in der iranischen Landschaft, in der politischen Landschaft Irans wiedergibt. Weil immer wieder verschiedene Lager, wenn man sie auf nur zwei reduzieren würde, das sind aber mehrere, in Iran sozusagen um die Macht konkurrieren. Die sozusagen pro-westlich sind und immer wieder die Beziehung mit den USA wiederherstellen wollen. Und die andere Seite, die sagt, das ist langsam egal, wie unsere Beziehungen zu den USA sind. Weil die Welt ist multipolar. Die ist nicht mehr nur noch von einem Weltpolizisten bestimmt. Und diese zwei gegensätzlichen Positionen entscheiden auch immer wieder die politische Landschaft.
Es ist interessant, dass Sie das ansprechen, weil in den deutschen Mainstream-Medien zumindest wird das hier oft anders dargestellt. Da wird gesagt, das ist halt eine steinzeit-islamische oder halbsteinzeit-islamisches System, dessen Verfassung angeblich Peter Schollatour im Gepäck gehabt haben soll, während der islamischen Revolution, als er nach Teheran flog, aber das mal nebenbei als Anekdote. Und die Unterscheidung der Lage an Teheran ist eigentlich nur, bist du ein besonders konservativer Anhänger dieser islamischen Republik oder bist du ein etwas liberalerer? Aber sie sagen ja, nein, die Bruchlinie ist eigentlich, wollen wir uns an die USA annähern, auch geopolitisch und wirtschaftlich, oder nicht? Ist das einfach eine Fehlwahrnehmung oder eine bewusste Fehldarstellung hier im Westen? Oder gibt es auch diese Auseinandersetzung?
Meiner Meinung nach, in den deutschsprachigen Medien ist das eine bewusste Fehlleitung der Bevölkerung. Weil kleine Beispiele auch aus der, sag ich mal, aus dem Bereich, wo die einfachen Menschen sich betätigen. Wenn Sie jemanden auf der Straße fragen, was ist deine Meinung zum Iran, wird größtenteils, wenn er überhaupt sich nicht mit dieser Thematik befasst hat, wird sie negativ sein. Das heißt, man hat ja sein Ziel erreicht. Man hat durch sehr viel Propaganda geschafft, das Image des Landes einfach negativ behaftet zu lassen, um letztendlich das Land auch immer wieder so zu erpressen und zu sagen, guck mal, du hast doch überhaupt kein Image. Das kleine Nachbar oder eines der kleinen Nachbarländer, ich will jetzt keinen Namen nennen, was am, sag ich mal, auch am Persischen Golf liegt, wenn sie diesen Emirat einfach bezeichnen, den Titel nennen und die Bevölkerung fragen, welchen Image hast du von diesem Land, ist es komplett das andere Extrem. Ne? Das heißt, man kann ja Meinungen beeinflussen. Und auf Ihre Frage, ja, das ist nicht die Wahrheit, das ist nicht die Realität, die heute im Iran stattfindet. Und wenn man das Land bereist und alle Europäer, die ins Land gehen, sind ja teilweise schockiert, was in den Medien steht und was die Realität denen vor die Augen führt, komplett entgegengesetzt sind. Und das ist so, dass in der heutigen Gesellschaft Irans immer dieser westlich orientierte Ansatz oder das Besinnen auf die eigenen Stärken, das Besinnen auf die eigene Kultur immer in einem Konflikt steht. Und damit ist so noch nicht einmal dieser konservative Islam gemeint, weil die Religion nur in gewissen Zeitpunkten des Alltags der Menschen eine Rolle spielt, aber gewiss nicht durch alle Bereiche. Und gewiss nicht durch Bereiche wie Wirtschaft oder sogar auch Kultur.
Ich würde gerne einen Moment bei dem Thema bleiben und vielleicht sogar die These noch etwas zuspitzen. Im Westen, auch in Deutschland, wird ja immer vom Iran oder vom Ursprung des heutigen Iran 1979 von der islamischen Revolution geredet, dass die Symbolfigur natürlich Ayatollah Khomeini, der das Land dann auch in den 80er Jahren anführte. Aber wenn man sich diese Entwicklung Ende der 70er Jahre etwas genauer ansieht, habe ich jedenfalls den Eindruck, dass es vor allem eine sehr stark sozial geprägte Revolution war, die von den Märkten ausging, die unter den Wirtschaftsreformen des damaligen Schahs litten. Auch die damals, kann man Moskau treue Tudeck-Partei, spielte da eine gewisse Rolle. Also es war eigentlich ein relativ breites politisches Bündnis. Gab es diese islamische Revolution in dem Sinne überhaupt?
Es ist eine sehr interessante Frage und wir werden die Meinungen wahrscheinlich auch auseinandergehen, aber meine persönliche Meinung ist, dass der Schah des Iran, der Sohn von Reza Schah, der Mohammad Reza Pahlavi, der bis 1979 im Land regiert hat, sich in den letzten 5, gar 10 Jahren seiner Amtszeit emanzipiert hat von den USA. Ja, er wurde durch einen Umsturz der sozusagen von der CIA durch Einflussnahme auf die iranische Politik hervorgerufen war, wieder eingesetzt. Der ist ja dann auch damals, nachdem Mossadegh die Macht übernommen hatte, ist ja der Schah schon einmal aus dem Land geflohen, damals nach Italien. Und dann haben die Amerikaner ihn ja wiedergeholt und durch einen Putsch wieder eingesetzt. Das heißt, es haftet immer an ihm, dass er ein Zögling der Amerikaner war und wieder eingesetzt wurde. Allerdings, wenn man wirklich die Politik oder seine seine Ansätze und seine Veränderungen, Evolution beobachtet, sieht man, dass er sich versucht hat zu emanzipieren. Und auch seine Interviews der letzten Jahre mit britischen Medien, vor allem die es auch heute in YouTube gibt, wenn man die sieht, sieht man, dass er ja wirklich an dieses sensible Thema, warum verkaufen wir unsere Rohstoffe zu so günstigen Preisen an den Westen, dass er da angeeckt ist. Und auch in Fragen, die auch immer noch bis heute geopolitisch nicht gelöst sind, eine sehr differenzierte Haltung eingenommen hatte, auch sogar zum Israel-Palästina-Konflikt. Und letztendlich sagen natürlich die einen, man muss natürlich auch neutral bleiben bei diesen Fragestellungen, weil es ist sehr politisiert, letztendlich gibt es Leute, die sagen, das Ganze wurde ihm zum Verhängnis. Und wann immer das so ist, wann immer es zu einem Machtvakuum kommt oder das Risiko für ein Machtvakuum besteht, gibt es immer Alternativen. Und diese Alternativen, wenn die Gunst der Stunde nutzen und genau in diese Schwäche rein den Leuten eine Lösung zeigen, dann werden die Macht erlangen. Und was da sozusagen, sag ich mal, aus der Sicht der Revolutionäre gut gelaufen ist, ist, dass alle Bevölkerungsgruppen, noch nicht einmal gläubige Muslime, sondern wie sie auch sagen, Linke, teilweise Intellektuelle, Leute, die alle im Westen gelebt hatten jahrelang, dass die sich alle um den Revolutionsführer vereint haben, um der Revolution zum Sieg zu verhelfen. Das heißt, man hat die Gunst der Stunde erkannt, hat sich um einen Führer vereint, was ja auch wichtig ist, dass man einen Führer hat in solchen Situationen und nicht diverse, weil das allein wird ja ein Konflikt innerhalb der Revolutionäre erzeugen. Das heißt, das Thema konnten sie für einen Moment zur Seite stellen, sich vereinen, den Revolutionen zum Sieg verhelfen. Dann kamen sie ins Land und mussten auf einmal vielleicht damals hatte der Iran 60 Millionen, ein 60 Millionen Land, führend von heute auf morgen, wurden dann auch noch konfrontiert mit einem aufgezwungenen Krieg mit dem Irak für 8 Jahre und der Rest ist Geschichte, was sie kennen. Das heißt, der Iran, es wird immer in den westlichen Medien immer von der islamischen Revolution gesprochen, ist auch der offizielle, sag ich mal, Titel des Staates, Islamische Republik Iran, war aber aufgrund der Ereignisse, die damals zwischen den Iran und USA gelaufen sind, meiner Ansicht nach kam es zu der Revolution. Also es ging um viel mehr als nur um Religion und eine Bevölkerung, die sozusagen sich auf seine religiöse Identität beruft.
Frühzeitig informiert zu sein ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Ein Krieg, den Sie angesprochen haben, bei dem der Westen übrigens den Irak unterstützt hat, damals unter Saddam Hussein. Später war das Verhältnis dann nicht mehr ganz so herzlich. Also manches kann sich ändern in der Geschichte und im Verhältnis der Staaten zueinander. Lassen Sie uns auf den heutigen Iran schauen. Wie funktioniert dieses System? Wir haben eine, hier würde man sagen, oder aus westlicher Sicht würde man sagen, eher religiöse Führung unter Ayatollah Khamenei, dem religiösen obersten Führer des Landes. Wir haben den Wächterrat, auch das ist ein System oder eine Institution, die öfter mal in den deutschen Medien auftaucht. Dann haben wir aber eine normale republikanische Regierung, ein Parlament, das gewählt wird, einen Präsidenten, der bald gewählt werden wird. Wer hat die Macht im Iran? Wer konkurriert da miteinander oder wer tariert sich vielleicht auch gegenseitig aus?
Auch haben Sie es wieder einmal sehr gut zusammengefasst in wenigen Sätzen. Der Iran ist von der Staatsform her eine Theokratie, das heißt eine religiöse Figur, steht an oberster Stelle des Staates, hat aber sehr diverse republikanische Ansätze in der Führung des Staates. Das heißt, der religiöse Führer besinnt sich auf gewisse Bereiche und kontrolliert natürlich das Ganze, ist der Oberbefehlshaber der Streitkräfte, kann auch Dekrete erlassen, die dann sofort zum Gesetz werden. Er nutzt sie aber nicht inflationär. Das heißt, er sorgt für die Stabilität des Systems. Damit ist nicht alle vier Jahre zu einem radikalen Wechsel kommt. Gleichzeitig der Parlamentarismus und auch die präsidiale Form der Republik sorgen dafür, dass man Wechsel hat, dass man Demokratieansätze hat, dass man das Volk über die Richtungsentscheidungen in einem gewissen Rahmen mitentscheiden lässt. Und letztendlich ist das eine Form von Checks and Balances, nicht viel anders, als wie es ja auch in den USA ist. Nur mit dem Unterschied, dass wirklich ein oberster Führer immer wieder dafür sorgt, dass die politischen Streitigkeiten, die komplett natürlich sind, dass sie nicht dazu führen, dass es zu einer radikalen Umkehr von gewissen Sachen sind, die für den Iran wichtig sind.
Das heißt, könnte man den Iran als so etwas Ähnliches wie eine theokratisch gelenkte Demokratie bezeichnen?
Gelenkt dadurch, dass es einen Rahmen definiert wird. Was Sie ja zum Beispiel erwähnt haben, der Guardian Council oder der Wächterrat. Da sitzen 6 Geistliche und 6 Juristen, die im Verfassungsrecht theoretisch die Besten im Land sind. Und die schauen im Vorfeld einer Präsidentschafts- oder Parlamentswahl, dass die Kandidaten, die zugelassen werden, gewisse Kriterien erfüllen. Unser Parlament hat nur 290 Mitglieder. Ab dann kann dann das Volk entscheiden, welchen Kandidaten sie wählen. Aber eine Vorauswahl, damit eine verfassungskonforme Persönlichkeit gewählt werden kann, diese Vorentscheidung oder diese Vorfilterung passiert dann durch diesen Wächterrat und durch die Kontrollinstanzen. Man kann sagen, es ist gelenkt.
Sie sagten, die theoretisch besten Köpfe des Landes, da höre ich heraus, oder ich interpretiere es mal so, dass natürlich auch im Iran, wie sicherlich in jedem anderen Land, auch andere Interessen ausschlaggebend sein können für so eine Auswahl.
Deuten Sie jetzt auf die sozusagen politischen Differenzen? Oder?
Zum Beispiel, ja.
Ja. Genau, da kommt wieder dieses, bewegst du dich in einem gewissen Rahmen. Beispielsweise die Revolution, die 1979 stattgefunden hat. Bist du dafür oder findest du sie positiv oder bist du jemand, der diese Revolution eigentlich gerne rückgängig machen wollen würde? Und dann ist natürlich klar, eine solche Persönlichkeit, wie qualifiziert sie auch sein mag, würde in dem jetzigen System nicht die Möglichkeit haben, ein politisches Amt zu bekleiden. Das wäre nicht möglich. Das heißt, die Revolution muss ja auch geschützt werden. Das heißt, diese Staatsform, die es seit 1979 gibt, die gilt es zu schützen. Und daher die ganzen genannten Kontrollmechanismen.
Die Berichterstattung in den westlichen Medien ist vielleicht seit einem Jahr oder anderthalb Jahren stark fokussiert auf Proteste innerhalb des Irans, die ihren Ausgang hatten nach dem Tod einer jungen kurdischen Frau, sie war, glaube ich, Kurdin, in Polizeigewahrsam. Ich fasse es jetzt ganz grob zusammen. Und auch das wird ja bei uns dargestellt als eine Art Kampf zwischen Steinzeit und Moderne. Da interessieren mich 2 Fragen. Wie bedeutend sind diese Proteste, die es zweifelsohne gab oder gibt, aber wie bedeutend sind sie tatsächlich? Und ist es tatsächlich dieser Kampf der Kulturen oder ist es möglicherweise einfach eine ethnische Auseinandersetzung innerhalb eines Landes, das ja auch ein Vielvölkerstaat ist?
Wie Sie richtig sagen, ist der Iran ein Vielvölkerstaat. Ein Vielvölkerstaat heißt, es gibt sogar mehrere Sprachen. Natürlich ist die Amtssprache Persisch, aber es gibt zum Beispiel 20 Millionen Turksprachige. Es gibt diverse Religionsgruppen, angefangen von den schiitischen Muslims bis hin zu sunnitischen Muslims bis hin zu armenischen Christen, die seit über 100 Jahren in Iran leben, bis hin zu Juden. Das heißt, alle sind vertreten, mit der überwiegenden Mehrheit natürlich der schiitischen Muslime. Vereint hat sie immer die
die nationale Identität, die alle für sich gesehen haben. Interessant ist auch, wenn Sie zum Beispiel Armenier in Iran sehen, die Christen sind und eigentlich nach Armenien ziehen könnten und dort leben könnten oder in die USA oder wo auch immer, bis heute in Iran leben und sich als Teil des Irans sehen. Das heißt, die sagen, wir sind Iraner mit armenischer Abstammung. Und das heißt, es gibt gewisse Dinge, die immer wieder das Land und die nationale Integrität und natürlich auch die geografische Integrität des Landes gewährleisten. Es gibt aber auch Schwächen, wie in jedem System. Und wie vorher erwähnt, auch 1979, als dann dieses Risiko bestand, dass ein Machtvakuum entsteht, gab es Nutznießer, die dann die Situation mit ihrem Konzept ausgenutzt haben. Und das gilt ja für jedes Land. Das heißt, nicht alles, was läuft, ist im Sinne der Bevölkerung. Nicht alles, was sozusagen als Gesetz vorgeschrieben wird, finden die Leute gut. Das Thema Bekleidung und dass das ein Staat sozusagen sich jetzt in die inneren Angelegenheiten der Bevölkerung einmischt und sagt, du musst dich in einer gewissen Art und Weise kleiden, war meiner persönlichen Ansicht nach, das ist wieder so ein Thema, was halt sehr viele, sag ich mal, wo viele Meinungen existieren, dieses Thema war für mich falsch. Das heißt, das wurde dann als Schwäche natürlich dann auch ausgenutzt für Unruhen, für Proteste. Wenn man die Proteste, das darf man jetzt auch nicht missverstehen, die Proteste der Leute, die sagen, ich möchte nicht für meine Bekleidung bestraft werden oder sogar auch noch ein Geld bezahlen müssen. Auch ob die Strafen jetzt hart sind oder weich sind, spielt ja überhaupt keine Rolle. Das ergibt keinen Sinn. Und dafür sind viele sozusagen angelockt worden durch dieses Unglück, was dann passiert ist, dass diese Dame da gestorben ist. Die Hintergründe sollten aufgeklärt werden. Staatliche Seite sagt, es gibt Kameraaufnahmen, sie ist selbst umgefallen, die anderen sagen, nein, sie wurde geschlagen. Ne? Keiner weiß die Wahrheit, aber letztendlich war das eine Tragödie und diese Tragödie hat gereicht, um wie ein Funken ein großes Feuer auszulösen, was letztendlich eine Forderung, die iranische Bevölkerung seit Jahren hatte, richtigerweise angefacht hat und ja auch dazu geführt hat, dass wenn man heute in Iran rumläuft, locker 30-40% der Frauen einfach diesen Kopftuch nicht mehr tragen. Ne? Und sozusagen auch der Staat sozusagen Flexibilität zeigt. Offizieller Natur sagen sie nein, das ist natürlich immer noch die Kleidungsvorschrift, die wir uns vorstellen, aber es wird toleriert. Das heißt, man hat es sich jetzt beschränkt auf öffentliche Gebäude. Wenn man in ein Bürgerbüro geht oder sowas, dann soll man das aufziehen, wenn man in eine Botschaft geht. Ich war gestern zum Beispiel in Frankfurt in dem iranischen Konsulat. Die Damen, das war schon immer so, die machen leichtes Tuch auf den Kopf, gehen da rein. Gut oder schlecht will ich überhaupt nicht bewerten, aber das sind einfach die Regeln, die jetzt aufgesetzt haben und sagen, in öffentlichen Gebäuden erwarte ich, dass du das machst. In deiner Privatsphäre kannst du machen, was du willst. Natürlich gibt es Hardliner, die genau diese Themen, die für mich banale Themen sind, immer wieder so sensibilisieren und sagen, ja, aber wenn wir da der Bevölkerung die Tür öffnen, dann werden sie an anderer Stelle Forderungen aufstellen. Aber da gibt es, vielleicht kommen wir ja auch gleich dazu, gibt es ja auch politische Akteure, die das ganz anders sehen. Und wenn sie zum Beispiel jetzt wieder Präsident werden würden oder die Macht der Exekutive übernehmen würden, diese Themen, denke ich mal, final lösen werden.
Ein Thema, auf das wir gerne auch gleich nochmal zu sprechen kommen können, weil das sich, glaube ich, auch gut jetzt anschließt in dieser Phase der Sendung. Akteure, die wieder Präsident werden wollen, müssen es ja schon einmal gewesen sein. Und da fällt der Name eines Mannes, den die Bild-Zeitung sofort wieder als den Irren von Teheran bezeichnete, nämlich Ahmadinejad. Er war bereits 2 Amtszeiten Präsident des Iran. Wurde dann, ich glaube, bei der letzten Präsidentschaftswahl nicht als Kandidat zugelassen. Jetzt will er es noch einmal versuchen. Wer ist Ahmadinejad? Also nicht, wer war er bei seiner letzten Amtszeit, sondern wer ist er heute? Und welche anderen Akteure gibt es möglicherweise, die den Iran in den nächsten Jahren als Präsident prägen könnten?
Ja, zunächst einmal, wie Sie richtigerweise gesagt haben, haben sehr viele Leute kandidiert dieses Mal. Es sind um die 60 Politiker, Parlamentsabgeordnete, Minister, wenn man sie zusammennimmt, die dieses Mal noch einmal kandidieren. Was heißt noch einmal? Also die dieses Mal kandidieren, um Präsident werden zu können. Und dazu gehört auch der Präsident Ahmadinejad, der zwei Amtszeiten bereits Präsident des Irans war und dieses Mal noch einmal sozusagen angetreten ist aufgrund der Forderungen einer großen Teil der Bevölkerung. Es war ja regelrecht so, dass nach diesem Unglück, was mit dem ehemaligen Präsidenten Raisi Pais passiert ist, dass Menschen wirklich zu ihm nach Hause gepilgert sind, zu Tausenden, und ihn darum gebeten haben, ob er wieder nochmal antreten will. Das heißt, der politische Druck auf solche erfahrene Leute ist auch sehr hoch, weil die Bevölkerung ja nach diesen Konflikten, die, oder sage ich mal, nach diesem Unglück, sich ja wieder danach sehnt, dass man sich wieder um die Entfaltung, um die, wie sagt man, um den Fortschritt im Land kümmert. Und der Ahmadinejad war ja sozusagen eines der Präsidenten im Iran in den letzten 40 Jahren, 45 Jahren, die am meisten für den Ausbau der Infrastruktur gemacht hat, die am meisten dafür getan hat, dass die Ölförderung, die Gasförderung des Landes seine Kapazitäten erreicht, dass das Gesundheitssystem auch im ländlichen Gebiet für alle zugänglich wird, dass die Alphabetisierungsrate steigt. Also er hat sich wirklich um die Belange gekümmert, um die sich ja ein Politiker eigentlich kümmern muss, oder? Der Bevölkerung auch hierzulande interessiert es nicht, ob ein Außenminister oder ein Bundeskanzler sich andauernd zu Konflikten äußert, die tausende Kilometer weit weg sind und noch nicht mal einen Einfluss auf das Leben des Einzelnen haben. Das ist auch wichtig, aber das sollte vielleicht 10-15% seiner Arbeit sein. Und die anderen 80-90% sollte er sich darum kümmern, dass es den Menschen nachhaltig und spürbar besser geht. Und trotz all dieser westlichen Propaganda und Propaganda auch, die teils durch seine eigenen Feinde im Land selbst sozusagen verbreitet wurden, trotzdem denkt die Bevölkerung, dass mit ihm wieder Stabilität und Fortschritt einkehren könnte.
Sie hatten es ja vorhin ausgeführt, die Kandidaten im Iran werden ausgewählt. Auch er müsste ausgewählt werden, wenn er kandidieren möchte. Inwieweit ist er denn mit dem iranischen System, will ich jetzt nicht sagen, mit dem Wächterrat, mit der religiösen Führung kompatibel? Denn bei der letzten Wahl durfte er ja nicht antreten.
Es ist so, dass innerhalb des politischen Systems, wenn man allein schon zum Beispiel diesen Guardian Council betrachtet mit 12 Mitgliedern, da sitzen ein Teil Geistliche und ein Teil Nicht-Geistliche. Das heißt, diesen Konflikt gibt es ja schon seit jeher im Iran, spätestens seit 1979. Das wäre ja so, als ob zum Beispiel in der italienischen Regierung auch der Vatikan permanent über Budget für das nächste Jahr, welche Straße bauen wir lieber eine Kirche oder bauen wir eine Schule. Dieser Konflikt besteht in Iran. Und da hat man es nicht geschafft, das im Sinne der Bevölkerung derzeit zu lösen. Daher kommt auch der Druck. Ja, er ist kompatibel, weil als Person, es ist ein frommer, religiöser Mensch, er ist Nationalist, aber nicht Nationalist in dem, sag ich mal, mit dieser negativ behafteten Eigenschaft, dass er sagt, nur wir und nicht die anderen, sondern wir befinden uns in einem Kulturraum und in unserem Kulturraum sind auch vielleicht die Nachbarländer, sind auch vielleicht Leute, die die gemeinsame Sprache haben, sind sogar vielleicht sogar Leute in Europa, die einfach die gleichen Ansätze haben. Das ist sein Ansatz. Und auf der anderen Seite sitzen ja, ich sag mal, etwas verbohrtere Akteure, die dann das alles nur schwarz-weiß sehen und sagen, religiöser Moslem, nicht religiöser Moslem, Moslem, Christ, solche Geschichten. Aber das ist weder die Mehrheit Noch werden sich ja diese Personen langfristig durchsetzen können und es kommt ja auch noch dazu, dass sie keinen Nachwuchs haben. Das heißt, diese Ultra-Kleriker, die sind alle jenseits von 70, 80, 90 und nun gilt es im Konsens mit denen oder durch den Proporz oder wie es auch die letzten Jahre abgelaufen ist, trotzdem das Richtige für die Bevölkerung zu tun. Und ich bin guter Dinge, dass er dieses Mal durch diesen Vetting-Prozess des Guardian Council kommen kann und noch einmal antreten kann.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Lassen Sie mich noch kurz bei dem Alter vieler Akteure im Iran bleiben, die Sie angesprochen haben. Auch der geistige Führer Khamenei ist jetzt, vorsichtig ausgedrückt, kein junger Mann mehr. Nun bedeutet ein Generationswechsel ja zweierlei. Einmal der Wechsel der handelnden Personen, aber auch ihrer Prägung, ihrer Sozialisation. Wir haben jetzt an der Führung des Iran Personen, die die Zeit des Schahs und der Islamischen Revolution persönlich miterlebt haben, beteiligt waren, die davon geprägt waren. Jetzt wird eine Generation von Politikern irgendwann nachfolgen, die das nicht mehr kennt, die vielleicht andere Visionen, Träume, vor allem andere Prägungen hat. Wie inhaltlich, wie strategisch wird dieser doch absehbare Generationenwechsel in Teheran sein? Welche Konsequenzen wird er haben?
Ja, wie Sie richtigerweise gesagt haben, ist der derzeitige Revolutionsführer in einem Alter, wo man einfach biologisch bedingt das Zepter an die nachfolgende Generation übergeben wird. Allerdings ist das so, dass der jetzige Führer des Irans, Ayatollah Ali Khamenei, schon sehr progressiv war und ist. Das heißt, er hat bei dem Übergang oder bei Amtsübernahme von dem Revolutionsführer Khomeini zu Khamenei ja schon sehr viele neue Ansätze mit in die Gesellschaft reingebracht. Aber wie Sie richtigerweise sagen, viele Altrevolutionäre werden einfach nicht mehr da sein und es werden Leute kommen, die weder die Revolution noch den Krieg mit Iran und Irak erlebt haben, was ja auch eine sehr einschneidende Phase für die iranische Geschichte ist, weil halt viele Militärs, viele Leute, die sich dann in diesem Krieg aufgeopfert haben, letztendlich dann auch in anderen Bereichen der Gesellschaft entfaltet haben. Und jetzt kommt eine Generation, die das alles nicht gesehen hat. Wer Führer werden wird, das kann man aus heutiger Sicht nicht sagen. Das wird ja weiterhin ein Gremium entscheiden. Es ist so, dass egal wer dafür geistige Führer, der neue geistige Führer des Landes werden wird, wird er immer wieder in diesem Konflikt zwischen der weltlichen Republikanismus des Landes und der Theokratie stehen. Das heißt, auch wenn er selbst ein Geistlicher ist, was er ja laut Grundgesetz sein muss, muss er sozusagen seine eigene Basis überzeugen von Veränderungen, als auch muss sozusagen für die weltliche Bevölkerung, was ja die überwiegende Mehrheit der Gesellschaft darstellt, Charisma haben und erklären können. Und das wird eine Mammutaufgabe. Es gibt kaum Führer in der Welt, die so lange in so einem hohen Alter mit so vielen Konflikten Tag für Tag agieren. Also das ist nicht zu beneiden.
Lassen Sie uns zum Abschluss noch zu zwei außenpolitischen Themen aus Sicht des Irans, aus unserer Sicht natürlich auch, kommen. Zum einen den Nahostkonflikt, das Verhältnis oder Nichtverhältnis zu Israel. Ich glaube, ich muss da nicht viel schildern, es ist allgemein bekannt. Die Welt denkt immer, der Iran und Israel müssten doch eigentlich unmittelbar vor einem Krieg stehen. Und natürlich gibt es gewisse Auseinandersetzungen vielleicht in Syrien oder über den Jemen an anderer Stelle, gewisse Stellvertreter-Auseinandersetzungen. Aber den großen Krieg beider Länder, den hat es bisher nicht gegeben. Ich versuche mal eine These. kann es sein, dass diese Auseinandersetzung sowohl Benjamin Netanyahu als auch der iranischen Regierung im Grunde nützt und beide Seiten an einer Eskalation gar kein Interesse haben?
In der Physik sagt man ja Actio gleich Reactio. Man muss ja dann, man muss das so betrachten. In den letzten Jahren war das so, dass der Westen immer die Aktionen gemacht hat und die andere Seite reagiert hat. Das heißt, ob das in den arabisch-israelischen Kriegen war, ob das beim Irakkrieg war, mit dem Einmarsch, der von heute auf morgen kam, mit Afghanistan, mit Syrien, das wurden ja alle, das war, oder auch der Iran-Irak-Konflikt, das waren immer aufgezwungene Kriege, aufgezwungene Showdowns, um die andere Seite zu einer Reaktion zu bewegen. Was dieses Mal unterschiedlich ist und seit den letzten Jahren dann auch sozusagen ein Schwenk war in die andere Richtung, war, dass die Aktionen von der anderen Seite gesetzt werden und nun der Westen reagiert. Das ist neu für den Westen, weil der Westen ja nicht, das nicht gewöhnt ist. Der hat immer das Spielfeld bestimmt, hat den ersten Schachzug gemacht und geschaut, wie die andere Seite reagieren kann. Wenn man so arbeitet, dann hat man ja schon in seinen Thinktanks vorab ja schon die nächsten Moves der Gegenseite analysiert. Wenn man aber überrascht wird, so wie es ja im Oktober der Fall war, dann muss man reagieren. Und wer reagiert, verschleißt sich langfristig. Das ist, um das Ganze vorsichtig jetzt darzustellen, weil das ja auch noch, weil wir auch noch mittendrin sind. Was aber eigentlich auch, glaube ich, bekannt ist, dass Israel, der Staat Israel auf dem Gebiet, auf dem es sich heute befindet, ohne Schutzmacht USA und ohne massive Geldzuflüsse aus Westeuropa diesen Krieg nicht überstehen kann. Das ist ein Fakt und das wissen sie auch. Und auf der anderen Seite sind 95-98% der Bevölkerungen, die dort leben, beeinflusst durch die Handlungen von 2-3%, namentlich ultraorthodoxe Zionisten, die meinen, nein, hier sind wir, hier bleiben wir und wir werden es verteidigen, auch wenn wir alle von euch töten müssen. Und das ist ein riesiger Showdown. Der Ausgang ist offen, aber Fakt ist, diese Schwächung für Israel wird langanhaltend sein und wird bleibend sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich aus so einem Konflikt, der so lange andauern wird, und es ist ja überhaupt nicht absehbar, dass er zum Ende kommt, ich glaube es persönlich auch nicht, dass Biden es schafft, den beiden Seiten einen Friedensvertrag oder ein Waffenstillstandsabkommen aufzuzwingen, weil das ist ja nur zu Wahlkampfzwecken. Das wissen auch beide Seiten. Man hat zu viele Wahlkämpfe in den USA erlebt in den letzten 30, 40 Jahren. Und demzufolge wird so ein langanhaltender, verschleißender Krieg für Israel viel, viel nachteiliger sein als für den Iran. Der Iran ist in seinem Staatsgebiet davon komplett unberührt. Das Spielfeld ist auf der israelischen Seite. Und das war ja auch das Ziel, warum man diese Proxy-Einheiten in Syrien, Irak, Jemen über die letzten 20, 30 Jahre überhaupt gegründet hat, um den Krieg nicht im eigenen Staatsgebiet stattfinden zu lassen. Und dahingehend kann man sagen, 1-0 für den Iran im Moment.
Sie haben ja die US-Präsidentschaftswahlen angesprochen, die im November stattfinden werden. Viele Oppositionelle in Deutschland haben große Hoffnung auf Donald Trump, auf seine Rückkehr ins Weiße Haus. Als er Präsident war, war er es, glaube ich, der die Sanktionen wieder verschärft hat gegen den Iran. Ist die Frage Biden oder Trump eigentlich für den Iran überhaupt von Interesse oder ist US-Präsident aus Sicht Teherans einfach US-Präsident?
Es ist ja, wie in dem letzten Beispiel, dieser Überraschungsfaktor, dieser Schockfaktor von einem Trump 2 wird es nicht geben. Das heißt, es ist komplett berechenbar, was passieren wird. Das Gute ist ja, dass man ja auch in diesen Wahlkampfreden, die beiden Seiten halten, kann man ja ganz genau sehen, in welche Richtung sozusagen die Politik der USA ausschlagen wird. wenn die eine oder die andere Seite die Wahl gewinnen sollte. Daher gesehen wird es für den Iran ganz anders werden als bei der ersten Präsidentschaftswahl, wo der Trump sozusagen relativ überraschend an die Macht kam und dann die Aktionen in der Folge nicht alle sozusagen vorhersehbar waren. Ich denke, es wird für die Länder Iran, China, USA keine so großen Auswirkungen haben, weil man sich für alle Eventualitäten bereits vorbereitet hat. Und man weiß ja auch, von der Persönlichkeit her ist Donald Trump jemanden, mit dem man Deals abschließen kann. Das heißt, er ist kein Ideologe, was ja viele in dem republikanischen Lager sind. Das heißt, wenn man diese Right-Wing Hardliner in den USA nimmt, wie die auch immer heißen, dann sind die ja verbohrt einfach eine Ideologie hinterher und wollen das umsetzen. Das ist, glaube ich, bei Trump nicht der Fall. Trump wird den Ansatz haben, die Konflikte, die es in der Welt gibt, so schnell wie möglich erstmal beizulegen. Er ist keiner, das ist jetzt meine Vermutung, der noch mehr militärische Hilfen, noch mehr Boots on the ground und so weiter in die Region schicken wird, sondern eher wieder alles einsammelt und sagt, Konflikte, die dort passieren, müssen auch dort gelöst werden. Und Konflikte, die wir als USA dort hervorgerufen haben, das müssen wir so schnell wie möglich beenden. Und wenn Sie sich die Konflikte in der Region anschauen, wer hat überall seine Finger mit im Spiel?
Lassen Sie uns zum Schluss auf einen weiteren Staat oder ein weiteres Bündnissystem kommen, das wir jetzt bisher noch gar nicht erwähnt haben, obwohl es natürlich sozusagen immer aktuell über allem schwebt. Das ist Russland und das sind die Länder der früheren Sowjetunion. Der Iran ist Teil des BRICS-Systems, ich glaube sogar auch der Shanghai-Organisation, also das vor allem von Russland und China in Zusammenarbeit, aber auch natürlich in gleichzeitiger Konkurrenz geführten Lagers oder vielleicht sich herausbildenden Lagers. Gleichzeitig ist der Iran selber aktiv und interessiert, vor allem im südlichen Kaukasus. Es ist bekannt, dass Teheran ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu Armenien hat, in dem auch ein Machtkampf tobt. Man weiß nicht, wie lange die gegenwärtige armenische Regierung sich noch hält. Man weiß nicht, ob es zum Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan kommt, wobei Aserbaidschan wiederum durchaus auch auf das Territorium des Iran schielt und es zum Teil, glaube ich, als Südaserbaidschan oder als Westaserbaidschan bezeichnet. Also eine große und gefährliche Gemengelage, bei der ich auch nicht weiß, sind Russland und der Iran nun Freunde oder einfach nur Verbündete gegen den Westen. Vielleicht können Sie dieses sehr komplizierte Wollknäuel einmal für uns entwirren. Wie ist das Verhältnis des Irans zu allem, was nördlich von ihm liegt?
Der Iran hat ja in den letzten Jahren eigentlich immer viel Wert darauf gelegt, übrigens auch vor der Revolution, dass es immer mehr zu einer Vorreiterrolle der blockfreien Staaten werden möchte. Und Iran hat ja auch in dieser Hinsicht eine sehr große Reputation. Das heißt, wenn Sie in Ländern wie Pakistan, Indien, Indonesien gehen, dann sehen Sie, dass diese Leute den Iran ja auch teilweise als Vorbild sehen. Auch jetzt bei dem Tod des Präsidenten war das so, dass diese Länder tagelang, also teilweise 1, 2, 3 Tage Staatstrauer ausgerufen haben. Das war sogar für mich überraschend. Das heißt, man sieht, das hat eine Sogwirkung, diese Art und Weise, wie man es schafft, zwischen den Weltmächten seine eigenen Interessen zu wahren und trotz aller Konflikte immer wieder sich aufzuraffen und salopp gesagt aus dem Loch rauszukommen, das hat eine Vorbildsfunktion. Das weiß übrigens auch Russland, das weiß auch China, ne? Jetzt in diesem Konflikt, den Russland ja erstmalig mit dem Westen hat, ich meine jetzt nicht die Sowjetunion, sondern das neue Russland, ist das ja erstmals, dass Russland so heftig sanktioniert wird und eigentlich nicht wusste ganz am Anfang, wie man damit umgehen sollte. Aus den Erfahrungen vom Iran und durch den engen Austausch hat man innerhalb kürzester Zeit wieder seine Wirtschaft ans Laufen gebracht. Alle Investoren, die gegangen waren, Maschinen und Anlagen standen ja da. Sehr schnell hat man alles wieder ans Laufen gekriegt. Das heißt, diese strategische Partnerschaft, die es zwischen Iran, China, Russland gibt, die ist eine, die sich auf die gemeinsamen Nenner beruht. Ne? Es wird immer Meinungsverschiedenheiten geben. In China, im Westen Chinas gibt es zum Beispiel auch eine muslimische Bevölkerung. China hat Sorge davor, dass es zu Abspaltungsversuchen kommt. Völlig verständlich. Iran ist ein islamischer Staat. Trotzdem werden diese Differenzen überhaupt nicht medial ausgetragen. Nur hinter verschlossenen Türen spricht man über diese Konflikte. Das Gleiche mit Iran und wie Sie es ja auch angesprochen haben, es gibt eine Bevölkerungsgruppe vielleicht in Iran, die Autonomiebestrebungen hat, die zufällig ähnlich ist wie in einem anderen zentralasiatischen Land oder im Kaukasus. Das sind Konflikte, die man einvernehmlich unter Partnern löst. Das ist jetzt mein Eindruck. Das heißt, man besinnt sich im Moment auf die Gemeinsamkeiten und die Herausforderungen und die Erfahrungen, die die andere Seite hat. Und die Differenzen, die sollen möglichst nicht medial ausgetragen werden, um, wie gesagt, das nicht als eine Schwäche für dieses Bündnis hervortreten zu lassen.
Shakib Mohamed Gu hat uns einen kleinen Einblick gewährt in ein, glaube ich, faszinierendes und vor allem in der Zukunft der Geopolitik auch noch sehr wichtiges und interessantes Land. Ich glaube, wir könnten noch einen ganzen Tag über dieses Thema weitersprechen. Da ist leider die Sendezeit vor, aber ich glaube, spätestens nach den Präsidentschaftswahlen im Iran, wenn wir wirklich wissen, wohin Teheran steuert, werden wir uns auch noch einmal wiedersehen. Für heute herzlichen Dank für das Gespräch und vielen Dank an Sie fürs Zuschauen.